Die Heiden wurden abgeschnitten vom Tempel durch die Mauer. Überall, all 1,5 Meter, heißt es, waren Warntafeln angebracht, die den Nichtjuden verboten, den Tempel zu betreten. Vor 150 Jahren hat man eine dieser Tafeln ausgegraben und die Warnschrift, die darauf stand, lautet folgendermaßen: Kein Ausländer darf den Bereich innerhalb der Sperre und der Mauer um den Tempel betreten. Wer dabei gefasst wird, trägt selbst die Schuld an seinem nachfolgenden Tod. Also die Heiden wurden mit dem Tod bestraft, wenn sie sich in den Bereich der Juden vorgewagt haben. Wer sich nicht an die Trennung hielt, der gab es nachher nicht mehr. Lass uns weitergehen im Text. Hallo? Wir hatten einst. Und jetzt kommt jetzt aber. Der Bibeltext geht weiter mit jetzt. Wo seid ihr? Soll ich das andere Mikro nehmen?
Okay. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Jesus Christus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, die Heiden und die Juden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu einem neuen Menschen zu machen. Es gab einst und es gibt jetzt. Der Unterschied zwischen einst und jetzt ist Christus. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, um ein neues Bündnis mit den Menschen zu schließen. Diesmal nicht nur mit seinem Volk, sondern mit allen Menschen. Gott hat seinen Sohn geopfert, damit er ein für alle Mal ein Opfer haben, das ein für alle Mal alle notwendigen Strafen auf sich nimmt, um Rettung für alle zu bringen. Alle Menschen können gerettet werden durch dieses Opfer. Damit geht in Erfüllung, was schon der Prophet Hosea gesagt hat. Paulus zitiert ihn in Römer 9, 25. Einmal werde ich mein Volk nennen, die, die bisher nicht dazugehörten. Und ich werde die auserwählen, die bisher nicht meine Auserwählten waren. Das Blut von Christus, das ändert alles. Das ganze Bild verändert sich. Jesus ist die Grenze zwischen einst und jetzt. Ein schönes Beispiel, was uns das Tag für Tag näher bringt, ist unsere Zeitrechnung. Wir unterscheiden vor Christus, nach Christus. Wir sind jetzt im Jahr 2014 nach Christus. Das zeigt einst und jetzt. Paulus beschreibt im Epheserbrief, wie dieses Blut von Jesus die Situation verändert hat. Kannst du noch eins weiter? Erstens, Jesus hat den Heiden Zugang zu Gott verschafft. Die, die ferne waren, die sind jetzt nahe geworden. Wir, Nichtjuden, sind nicht mehr länger von Gott getrennt, sondern wir haben Zugang zu ihm und können eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Damit heißen die Heiden jetzt nicht mehr Heiden oder Ungläubige oder Unbeschnittene, sondern wenn sie an Jesus glauben, heißen sie Christen. Den Kolossern schreibt Paulus in Kolosser 1,20: Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Alle können Zugang zu Gott haben, nicht nur das Volk Gottes. Zweitens, Christus hat die Mauern zwischen den Juden und den Christen niedergerissen. Es gibt keinen Grund mehr, warum zwischen Juden und Christen eine Feindschaft bestehen sollte. Vor Gott sind beide gleich. Das mag aus heutiger Sicht vielleicht nicht wahnsinnig weltbewegend klingen. Wenn wir uns in die Zeit von damals versetzen, war das ein Riesending. Das war revolutionär. Für die Juden war das überhaupt nicht nachvollziehbar. Es war schwierig. Wir hatten die Verheißung für den Messias. Warum kommt jetzt Jesus für alle? Aber Gott hat nur seinen Plan umgesetzt, sich allen Menschen zu offenbaren und allen nahbar zu sein. Er hat einen neuen Menschen geschaffen, der nicht mehr unterscheidet zwischen Heiden und Juden. Paulus beschreibt es im Kolosserbrief 3:10-11 folgendermaßen. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Dann ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem Volk ohne hohe Kultur kommt, ob er aus einem Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Die Unterscheidung zwischen den Völkern ist weg. Das gilt auch für uns. Wir sollen nicht mehr unterscheiden. Wichtig ist nur, gehört einer zu Christus oder nicht. Und sinnbildlich für diese Aufhebung der Trennung zwischen Juden und Heiden ist auch das Niederreißen der Mauer. 70 nach Christus haben die Römer die Tempelmauer niedergerissen. Symbolisch wurde sie schon mit der Auferstehung niedergerissen. Im Tempel ist der Vorhang entzwei gerissen worden, an dem Zeitpunkt, wo Jesus starb. Damit ist nicht nur die geistliche Trennung, sondern so war auch die physische Trennung zwischen den zwei Völkern oder Juden und allen Nichtjuden aufgehoben worden. Und drittens, Jesus hob das mosaische Gesetz auf, jedenfalls zur Erlangung der Verheißung. Das ist ein bisschen tricky zu verstehen. Es ist nicht mehr notwendig, das Gesetz einzuhalten, um die Verheißung zu kriegen. Wir können ewiges Leben haben, indem wir an Jesus glauben. Das reicht. Wir brauchen nichts zu erfüllen an Gesetzen, um das ewige Leben zu kriegen. Aber trotzdem hat Jesus in der Bergpredigt das Gesetz eigentlich noch verstärkt. Er hat gesagt, hey, ich hebe das Gesetz nicht in dem Sinne auf, dass ihr tun könnt, was ihr wollt, sondern aus Liebe zu mir sollt ihr erst recht euch an die moralischen Forderungen des Gesetzes halten. Wir können unterscheiden das Gesetz zwischen den zeremoniellen Forderungen und den moralischen Forderungen. Die zeremoniellen Forderungen sind alle aufgehoben. Wir brauchen uns nicht mehr zu reinigen, wir brauchen keine Tieropfer mehr zu bringen. Aber die moralischen Forderungen, die gelten nach wie vor. Nur sind sie nicht Voraussetzung zur Erlangung der Verheißung, sondern sie sind da für uns als Forderung an ein göttliches Leben. Wir sollen sie erfüllen aus Liebe zu dem Herrn. Also, wir sollen Gott und die Menschen lieben. Wir sollen nicht töten, wir sollen nicht stehlen, wir sollen nicht Ehe brechen, wir sollen nicht schlecht über den Nächsten reden und so weiter. Im Galaterbrief 3:24-29 erklärt Paulus, bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Aber seit Christus finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes und sind dem Gesetz nicht mehr unterstellt. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen Abrahams. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Dieser letzte Vers ist bemerkenswert. Durch die Aufhebung der Trennung zwischen Juden und Heiden gelten die Zusagen Gottes auch nun für uns. Allerdings nicht mehr geknüpft an die Bedingungen des Gesetzes. Im Text geht es weiter mit den Versen 16-18. Er stiftete Frieden, er, Jesus, und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden, euch, den Fernen, und uns, den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Jesus kam, um Frieden zu stiften, nicht politischen Frieden. Das ist der Punkt, den die Gläubigen von damals enttäuscht hat. Er kam, um das Evangelium zu verkünden, die gute Nachricht. Und diese ist lebensstiftend, friedensstiftend. Das ist der Friede, den Jesus uns gebracht hat. Auch wir können Friedensstifter sein, wenn wir das Evangelium weitergeben. Und Gott hat uns seinen Heiligen Geist als Beistand gegeben. Der gibt uns den direkten Zugang zu Jesus und zum Vater. Kannst du noch eins weiter? Damit sieht das Bild nun so aus. Alle Mauern sind niedergerissen. Gott ist mit den Menschen versöhnt. Das Gesetz gilt nicht mehr. Die Verheißungen aber gelten für alle Menschen, die an Christus glauben und eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Der Heilige Geist ist der Vermittler und gibt uns die Kraft zur Versöhnung. Was heißt das nun konkret für uns im Alltag? Gott hat sich mit uns versöhnt. Und jetzt, was machen wir damit?
Eins weiter.
Ich würde gern 4 Punkte mit euch anschauen, wie wir diese Versöhnung selbst ausleben, weitergeben können. Wir sollten diesen Ball aufnehmen, der Gott uns zugespielt hat. Und wir sollten uns selbst prüfen, im wahrsten Sinne des Wortes, ob wir mit Gott und der Welt versöhnt sind. Der erste Punkt ist Versöhnung mit Gott. Ich stelle dir die Frage, bist du versöhnt mit Gott? Das heißt, erstens mal, hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Wenn nein, dann empfehle ich dir, dieses Thema in Angriff zu nehmen. Es lohnt sich. Rede mit jemandem darüber, zu dem du Vertrauen hast, der sein Leben schon mit Jesus lebt. Bitte Gott, dass er sich dir offenbart. Suche nach ihm. Fang an, in der Bibel zu lesen. Bete. Lies die Evangelien und schau, was Jesus getan und gelehrt hat. Wenn du schon mit Jesus gehst, prüfe auch, ob du versöhnt bist mit Gott. Und zwar in dem Sinne, prüf dein Gottesbild. Stimmt es? Woher hast du es? Von wem ist es beeinflusst? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht darüber, zum Beispiel, wie ein liebender Gott Leid zulassen kann? Oder warum gerade du vielleicht Schicksalsschläge erleidest? Und ähnliche Fragen. Das sind wichtige Fragen, die offenbaren, wie dein Bild von Gott aussieht. Es ist wichtig, dass deine Vorstellung von Gottes Wesen auf einem stabilen Fundament beruht. Weil speziell dann, wenn es durch Prüfungen im Leben in Frage gestellt wird, zeigt sich, ob dein Glauben Bestand hat. Solche Prüfungen gehören zum Leben mit dazu. Jesus hat uns nie verheißen, dass wir ein einfaches Leben führen werden können als Christen. Und Herausforderungen im Leben sind eine Möglichkeit, im Glauben zu wachsen. Gott hat uns zugesagt, dass er uns die Kraft gibt, die jeweiligen Herausforderungen zu bestehen. Aber es ist unsere Aufgabe, dass wir uns selber darauf auch vorbereiten. Ein wichtiger Teil dazu ist Wachstum im Glauben. Paulus ermahnt die Korinther in 1. Korinther 10, 12. Seid vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Es gibt immer wieder ganz lebensnahe Beispiele von dem, was es heißt, solche Prüfungen im Leben zu bestehen. Gerade heute vor dem Gottesdienst kam Birgit zu mir und hat mir erzählt von ihrer Diagnose, die sie diese Woche gekriegt hat mit Krebs. Und wie Gott sie im Moment durchträgt durch diese Situation. Und wie er ihr trotzdem, dass es schwierig ist, eine Lebensfreude schenkt. Wie er ihr Bilder gibt, die sie ermutigen, die ihr zeigen, dass Gott stärker und größer ist. Und die sie wirklich konkret stärken in dieser Situation drin. Danke dir für dein Erzählen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich es so weitergebe. Birgit hat mich gebeten, das als Zeugnis weiterzugeben. Ich habe mich entschlossen, es jetzt euch so weiterzugeben. In solchen Situationen zeigt sich, wie tief verwurzelt dein Glaube ist. Schlägt er um in Verzweiflung, Wut oder Hass oder lässt er dich durch ein Tal der Tränen gehen und du kommst gestärkt heraus und kannst ein beeindruckendes Zeugnis für Jesus sein, indem du anderen von deinem Erlebnis und was dich durchgetragen hat erzählst? Das sind die zwei Seiten. Entweder du lässt dich unterkriegen oder du wirfst dich auf Gott, du vertraust auf ihn, du baust auf seine Stärke und er bringt dich da wieder stärker hinaus. Es ist wichtig, dass du versöhnt bist mit Gott. Die zweite Versöhnung ist die mit dir selbst. Es hilft im Leben ungemein zu erkennen, dass du ein Kind Gottes bist. Er hat dich gewollt, er hat dich geplant, er hat dich gemacht. Du bist kein Produkt des Zufalls. Hör mal, was der Psalmist im Psalm 139, 13 bis 16 sagt. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Kannst du das auch von dir sagen? Es ist nicht gesund, wenn du ständig dran zweifelst. Kennst du dich selbst? Weißt du um deine Stärken, Begabungen, um Gottes Plan für dein Leben? Setz dich mit diesen Themen auseinander und arbeite dran. Wenn du dazu Hilfe brauchst, kannst du gerne auf deinen Hausgruppenleiter oder auch auf die Gemeindeleitung zugehen. Die dritte Versöhnung ist die unter Christen. Jesus hat in Johannes 13, 34 bis 35 klar und deutlich gemacht: Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran müssen wir uns messen lassen. Wir in unserem Umfeld, als Ehepaar, als Familie, als Hausgruppe, auch als ganze Gemeinde, gehen wir so miteinander um, dass jemand Außenstehendes dazukommt und erstaunt feststellt: Wow, so erlebe ich das sonst nirgends. Was ist mit euch los? Ihr seid irgendwie schräg drauf. Warum seid ihr so anders? Das möchte ich auch. Davon möchte ich mehr. Ich weiß, das ist nicht einfach. Wir sind alles Menschen, wir sind alle verschieden, aber das ist gut so. Jeder von uns muss lernen, dass das zwangsläufig zu Schwierigkeiten führen kann, dass wir haben unterschiedliche Meinungen, Vorstellungen, Werte, Erziehungen, unterschiedliche Umfelder. Aber lass uns lernen, das wertzuschätzen und nicht zu kritisieren. Lass uns lernen, das Positive da rauszuziehen. Lass uns lernen, in Liebe die Unterschiede zu diskutieren. Paulus fordert die Kolosser in 3,13 auf: Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn auch Christus hat euch vergeben. Gott hat euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in diesem Frieden ein Leib zu sein. Dankt Gott dafür. Lass uns dieses Ziel nie aus den Augen verlieren, weder innerhalb von HDH, noch auch innerhalb von der Stadt Mannheim, innerhalb von Deutschland und weltweit. Wir sollen eine Gemeinde sein. Überlege dir, wo du in diesem Bereich noch Luft nach oben hast. Bitte Gott, dir zu helfen, dein Liebesmaß hier zu steigern, wo es nötig ist. Die vierte und letzte Versöhnung ist die mit deinen Mitmenschen. Als Christen sind wir zwar nicht von dieser Welt oder nicht mehr von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Jesus hat schon die Jünger davor gewarnt, dass es nicht einfach wird, als Christ zu leben. Er hat in Johannes 15, 18 bis 19 gesagt: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch aus dieser Welt herausgerufen. Deshalb hasst sie euch. Das Leben als Christ ist nicht einfach. Gott hat uns das nicht zugesagt. Aber gerade deswegen oder erst recht hat uns Jesus auch aufgefordert, nicht nur unsere Freunde, weil das kann eigentlich jeder, sondern auch unsere Feinde zu lieben. Das erfordert radikale, extreme Liebe. Eine Liebe, die sich aufopfert, die sich hingibt. Eine Liebe, die sich einfühlt in das Gegenüber. Eine Liebe, die beharrlich ist und die nicht aufgibt. Das kann ganz schön herausfordernd sein. Wie gehst du mit herausfordernden zwischenmenschlichen Situationen um? Zum Beispiel bei der Arbeit, an der Uni, im Straßenverkehr. Wie reagierst du, wenn dich einer anpöbelt? Bist du dann ein Zeuge für die Liebe von Jesus? Oder eher so ein selbstverteidigender Petrus, der schon mal mit dem Schwert reinschlägt? Erinnere dich doch in solchen Situationen daran, dass unser Schwert Gottes Wort ist, so wie es Paulus in Epheser 6, 17 beschreibt. Also, zusammengefasst, versuche die Versöhnung, die Jesus in die Welt gebracht hat, anzunehmen und weiterzugeben. Ich fände es gut, wenn ihr diese vier Punkte diese Woche in den Hausgruppen im Detail nochmal anschaut. Wenn ihr euch gegenseitig herausfordert, wie geht ihr mit diesen Punkten um? Tauscht euch aus darüber, ermutigt euch, lehrt euch gegenseitig, was es heißt, Versöhnung zu leben. Wenn du noch in keiner Hausgruppe bist, dann ist das die Gelegenheit. Anschluss zu suchen an eine Hausgruppe. Hinten auf dem Tisch liegen die Kärtchen, wo die verschiedenen Hausgruppen vorgestellt werden. Wenn du Gast bist heute, geh auch nach dem Gottesdienst nach hinten. Trink eine Bionade mit denen, die dort sind. Informier dich über HDH, informier dich, wie HDH funktioniert. Such eine Hausgruppe. Wir sind eine Hausgruppengemeinde, wie Chrissy schon erwähnt hat zu Beginn. Die Hausgruppen machen einen wesentlichen Teil unseres Gemeindelebens aus. Und es ist praktisch die beste und eigentlich auch einzige Methode, um richtig Anschluss zu finden an das Gemeindeleben. Also, ich möchte dich ermutigen, setz dich mit diesen Themen auch unter der Woche auseinander, such Anschluss an Mitchristen und lehrt so unter der Woche euch gegenseitig zu ermutigen, in diesen Punkten weiter voranzukommen. Ich möchte beten zum Schluss. Herr, danke, dass du diesen Schritt getan hast, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dass du Versöhnung gesucht hast mit uns. Danke, dass du dieses Opfer gebracht hast, dass wir selbst nicht mehr ständig opfern müssen, sondern dass wir in deine Gegenwart treten dürfen, dass wir zu dir kommen können. Danke, dass du uns die Kraft gibst, uns mit unseren Mitmenschen zu versöhnen. Amen.